Wenn wir über Immobilien sprechen, verlieren wir uns schnell in Nostalgie. Früher war alles besser. Und vor allem günstiger, heißt es dann ja immer. Wenn wir an unsere Eltern oder an unsere Großeltern denken, die konnten sich in zentraler Lage noch ein Haus für 100.000 Euro leisten. Heute bekommt man dafür nicht mal mehr eine Wohnung. Ich habe vor kurzem ein Meme gesehen, das die Stimmung vieler Millennials mit etwas Wahrheit und einem kleinen Augenzwinkern beschreibt. Born too late to buy a $50,000 house, born too soon to be a TikTok star, born just in time to have two monitors and a light keyboard. Hat es die Generation Miete wirklich so viel schwerer als die Generation unserer Eltern und Großeltern? Wir haben in den vorigen Folgen ja die ganzen Details zum Hauskauf geklärt. Jetzt können wir uns mal ein Stück zurücklehnen und kurz in die Vergangenheit schauen, weil wir ja alle irgendwie im Kopf haben, dass früher alles besser war. Der Blick zurück ist für euren Immobilienkauf heute vielleicht gar nicht so wichtig. Aber ganz ehrlich, es wäre doch schön beruhigend zu wissen, dass man nichts verpasst hat. Das wollen wir in dieser Bonusfolge klären von Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zur Immobilie. Wir sind Antonia Mannweiler und Burkhard Schnödewind aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte des Hauskaufs mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
Und falls ihr die ersten 6 Folgen noch nicht gehört habt, findet ihr sie in der ARD Audiothek, zusammen mit vielen anderen tollen Podcasts. In den anderen Folgen sprechen wir darüber, warum sich ein Hauskauf überhaupt lohnt, wann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, wie viel Immobilie ihr euch überhaupt leisten könnt und was ihr beim Kredit beachten solltet. Und natürlich, welche Förderungen es gibt vom Staat und wie man energetisch ordentlich saniert.
Seit 2010 haben sich die Preise für Immobilien in Deutschland fast verdoppelt. In Frankfurt zum Beispiel hat eine 100 Quadratmeter Eigentumswohnung 2009 noch etwas mehr als 300.000 Euro gekostet. 10 Jahre später waren es schon mehr als 600.000 Euro.
Ist also ganz schön teuer geworden.
Und wenn man sich nur den Preis anguckt, stimmt das auch.
Aber es geht, wie so oft der Fall in der Wirtschaft, um die Relation. Wir können nicht einfach den reinen Kaufpreis von heute mit dem von früher vergleichen, ohne ihn ordentlich einzuordnen.
Es gibt eben nicht nur den Preis, der bestimmt, ob etwas teurer oder günstiger geworden ist. Es wird ziemlich klar, wenn wir zum Beispiel sagen, dass ein Döner früher noch 5 Euro gekostet hat und jetzt 10 Euro. Das wäre eine Verdopplung, also krasser Wucher. Aber wenn man früher ein Taschengeld von 10 Euro von den Eltern bekommen hat und heute von 20 Euro, dann wäre der Döner relativ gesehen ja nicht teurer geworden. Alles ist relativ, war ja auch schon die Titelmusik von Schloss Einstein, wer es noch kennt. Um aber wieder auf den Punkt zurückzukommen. Deswegen können wir den Preis eben nicht unabhängig betrachten. Dafür müssen wir zum Beispiel auf das Zinsniveau schauen. Und auch die Inflation spielt natürlich eine Rolle.
Das Einkommen spielt da natürlich auch mit rein. Also ob unser Gehalt im Vergleich zu früher gestiegen oder eben gesunken ist.
Und nicht nur das. Auch unsere persönlichen Wohnpräferenzen gehören dazu. Und wie die sich zum Beispiel verändert haben. Leider ist es also etwas kompliziert. Wir haben ein paar Experten gefragt, ob es früher besser war im Immobilienmarkt. Der Finanzbuchautor Gerd Kommer findet nicht, dass es früher einfacher war, eine Immobilie zu erwerben.
Also ich glaube nicht an die These von früher war es einfacher und früher war es besser. Wenn man korrekt rechnet, nämlich die Zinsen, die früher weit, weit höher waren als selbst jetzt noch, wenn man Qualitätsverbesserungen in Immobilien, die halt heute jeder selbstverständlich erwartet, die Fußbodenheizung, die Gästetoilette und lauter solche Sachen, die höhere Wertigkeit, dann auch den enormen Flächenzuwachs, der heute für eine sozusagen angemessene Zwei-Zimmer-Wohnung oder angemessenes Reihenhaus, angemessen für ein Drei-Personen-Haushalt oder was immer wir jetzt zugrunde legen, betrachtet wird. Wenn man das alles mal rausrechnet, also gleiche Größen, gleiche Wertigkeit berücksichtigt und auch bitte bedenken, dass die Einkommen ja deutlich gestiegen sind, dann war es früher nicht einfacher, eine Immobilie zu kaufen.
Dass der Wohnflächenkonsum gestiegen ist, das haben wir schon an einer anderen Stelle im Podcast erwähnt. Aber hier nochmal ganz kurz zum Auffrischen. Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Wohnfläche in den letzten 30 Jahren um 37% gestiegen. Aber auch die Qualität der Immobilien ist heute auf einem anderen Niveau, was sie deutlich teurer macht.
Es wird alles immer höherwertiger und nicht nur, weil der Staat das vorschreibt, sondern weil wir das halt so haben möchten. Und das führt natürlich auch noch dazu, dass die Preise für Eigentum und Mieten steigen. Und wenn ich diese Qualitätseffekte und Flächeneffekte rausrechne, dann sehen die Zahlen schon nicht mehr so dramatisch aus. Aber das tut halt keiner.
Der Immobilienökonom Professor Günther Vornholz, der geht sogar so weit und sagt, dass die Zeit nach 2010 mit den extrem niedrigen Zinsen außergewöhnlich war und eben nicht die Regel. Der Eindruck täuscht also, dass früher alles besser war.
Weil es gibt langfristige Betrachtung, da war es früher viel schwieriger und weniger erschwinglichen Haus zu kaufen. Das hat sich dann im letzten Jahrzehnt massiv gewandelt durch die Geldpolitik der EZB, also die Niedrigzinsen. Und da haben viele sich die Hoffnung gemacht, jetzt bei 1% Hypothekenzinsen halt sich ein Wohnung oder Haus zu leisten. Und jetzt, nach dem raschen Zinsanstieg im vergangenen Jahr, haben sich natürlich die Rahmenbedingungen vollkommen verändert. Und während vor 2 Jahren noch ein Normalverdiener so rechnen konnte, dass er sich ein Haus kaufen kann, ist es halt heute bei den hohen Zinsen, bei den relativ hohen Zinsen, muss man natürlich immer sagen, nicht mehr möglich. Also da können es sich viele nicht mehr leisten.
Die Zinsen spielen beim Thema Finanzierung eines Eigenheims eine extrem wichtige Rolle, weil es die wenigsten schaffen, den Kauf eines Hauses oder ihre Eigentumswohnung ohne die Hilfe der Bank zu finanzieren. Aktuell zahlen Käufer für eine 10-jährige Zinsbindung knapp 3% an Bauzinsen. Ende 2021 lagen die noch bei 1%.
Ja, die Zinsen sind relativ gesehen sehr stark gestiegen. Sie haben sich sozusagen von 1% von noch Mitte 2022 für 10-jährige Zinsbindungen auf jetzt ungefähr 4% gesteigert. Das ist relativ gesehen natürlich ein enormer Anstieg, keine Frage. Aber bitte da auch berücksichtigen, der historische Durchschnitt der Nominalzinsen in den letzten 50 Jahren, sogar einschließlich der niedrigen Zinsen in den letzten 10 Jahren, betrug 6,3%. Und wenn Sie die Nullzins- oder Niedrigzinsphase, die wir in den letzten 7-8 Jahren hatten, also bis vor ungefähr Mitte 2022, rausrechnen, dann war der historische Durchschnitt sogar 7,5% für Immobilienfinanzierungskredite mit 10-jähriger Zinsbindung. Also wir alle tun uns schwer, quasi die jetzige Situation, die nicht mehr so erfreulich ist wie vor 2 Jahren, 3 Jahren, in einen vernünftigen historischen Kontext zu stellen. Das ist halt so, und wir tun uns auch schwer, das mit anderen Ländern zu vergleichen, wo die Situation eben auch nicht so rosig ist.
Meine Generation, also die 90s-Babys, die kennt ja bewusst mehr oder weniger nur diese ewig lange Phase, in der es einfach gar keine Zinsen gab, bevor es jetzt wieder so nach oben ging.
Ja, das stimmt schon. Ich will jetzt auch gar nicht so wie alter weißer Mann klingen, aber in den 90er Jahren habe ich ganz andere Zinszeiten miterlebt, als meine Eltern ein Haus gekauft haben und sie sich ganz schön nach der Decke strecken mussten. Da mussten Hauskäufer nämlich noch knapp 9% an Hypothekenzinsen an die Bank zahlen. Das ist also mehr als das Doppelte von heute. Erst in den 2000ern sind die Zinsen dann auf 6,5% gesunken und 2010 lagen sie dann bei 4%.
Das ist ja in etwa das Niveau, auf dem sich die Zinsen auch heute wieder bewegen. Früher waren die Kaufpreise für Immobilien also vielleicht niedriger, nicht aber die Finanzierungskosten. Der Immobilienökonom Michael Vogtländer vom IW, der merkt das auch an.
Also wenn meine Schwiegereltern schon mal berichten, die mussten, glaube ich, in der Spitze 12% Zinsen zahlen. Das ist natürlich gewaltig. Natürlich waren die Kaufpreise deutlich niedriger, aber nichtsdestotrotz, die Finanzierung war natürlich extrem schwierig und das funktionierte auch nur dadurch, dass man sich dann eben zurückgehalten hat, was Urlaubsreisen angeht, was Gastronomie anging etc. Also das war, glaube ich, schon auch nicht so ganz einfach.
Wie erschwinglich die Immobilie heute ist, ist einmal abhängig von der Zinshöhe, dann natürlich vom Preis der Immobilie selbst und dann auch vom Einkommen. Das IW hat dazu Daten der OECD herangezogen und einen Erschwinglichkeitsindex für Deutschland ab 1980 erstellt. Und das Resultat kommt für viele wahrscheinlich überraschend. Denn danach ist es heute wesentlich erschwinglicher, eine Immobilie zu kaufen als früher.
Ja, und wann war es jetzt besonders günstig oder besonders ungünstig?
Am unerschwinglichsten war es tatsächlich 1981. Also nicht etwa heute oder jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Und am relativ günstigsten war es übrigens 2016. Und das ist jetzt noch gar nicht mal so lange her. Seitdem ist es zwar wieder etwas teurer geworden zu kaufen, aber von dem Niveau der 80er und 90er sind wir immer noch ziemlich weit entfernt. Heute ist es also in etwa so teuer, eine Immobilie zu kaufen, wie noch Mitte der 2000er. In den 2010er Jahren sind die Preise für Wohneigentum zwar ziemlich schnell gestiegen, daran können wir uns auch noch ziemlich gut erinnern, sie wurden aber auch durch die Zinssenkungen am Markt überkompensiert.
Die Schauspielerin Whoopi Goldberg hat ja letztens erst über die Arbeitsmoral von Millennials und Gen Z gelästert. Sorry, aber wenn ihr nur 4 Stunden am Tag arbeiten wollt, wird es eben schwierig für euch, ein Haus zu bekommen.
To be honest, ich glaube ja, jede ältere Generation denkt, sie hat mehr gearbeitet als die Jüngeren. Na, aber dann stellen wir doch mal die Frage, sind wir einfach nur zu bequem und jetzt übertrieben gesagt fauler als unsere Eltern und können uns deswegen kein Eigentum leisten? Weil wir irgendwie alles wollen, ein Haus, aber auch 3 Monate Urlaub auf den Malediven, Avocado-Toast zum Frühstück und am besten noch 3-mal die Woche ins Restaurant. Das ist natürlich sehr überspitzt ausgedrückt, Ein Stückchen Wahrheit dürfte aber vielleicht doch noch drin liegen. Es ist am Ende eben auch eine Frage unserer Präferenzen. Wie sehr bin ich bereit, für eine eigene Immobilie und meine Altersvorsorge von morgen auf Konsum heute zu verzichten? Urlaub, schickeres Auto, auswärts brunchen und gleichzeitig ein Haus abbezahlen? Für Jakob und seine Familie, die wir für den Podcast begleitet haben, geht das nicht.
Ja, ich denke, also wenn man über die Summen im Monat spricht, die man irgendwo bezahlen muss, dann muss man sich schon genau überlegen, wie stemmt man das am Ende letztendlich. Und ich freue mich für alle, die sagen können, das leiste ich mir und mache nebenher auch noch dreimal im Jahr Urlaub und bin irgendwie noch immer essen. Das sind natürlich schon so Themen, wo man sich Gedanken gemacht hat, zu sagen, hey, was muss ein Stück weit dafür vielleicht auch, ich sag mal, wegfallen, wo man heute eine größere Flexibilität hatte. Ja, aber jetzt zu sagen, man leistet sich die Immobilie und geht dann noch regelmäßig größere Reisen machen, das ist bei uns auf jeden Fall nicht drin.
Laut einer Umfrage ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden gerade bei den jungen Menschen besonders groß. 3/4 der 18- bis 29-Jährigen und auch 2/3 der 30- bis 39-Jährigen würde gerne Wohneigentümer sein. Die waren auch durchaus zum Konsumverzicht bereit. Knapp 30% gab an, für den Kauf der Immobilie auch auf Urlaub zu verzichten. 17% wollte sogar häufiger zu Hause kochen.
Dass sich deine Generation mehr leisten könnte, wenn sie ihre Ansprüche nach unten schrauben würde, ja, zum Beispiel was die zentrale Lage angeht oder die Wohnfläche. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber das Gefühl, dass es heute schwieriger geworden ist, sich eine Immobilie zu leisten, ist doch nicht komplett aus der Luft gegriffen.
Nein, das ist es nicht. Ein Punkt ist zum Beispiel, in den letzten Jahren war es aufgrund der niedrigen Zinsen nicht möglich, Eigenkapital, sagen wir mal, konservativ bei der Bank anzusparen. Und ja, ich weiß, das gilt nur für alle, die sich nicht aufs Börsenparkett trauen. Und wir als Wirtschafts- und Finanzredakteure, wir schreiben ja immer wieder darüber, wie wichtig das ist. Man könnte jetzt also sagen, selbst schuld. Aber die Realität ist trotzdem die, dass immer noch zu viele Deutsche sich nicht an den Kapitalmarkt wagen, sondern eher konservativ sparen. Und für die war es die letzten Jahre eben kaum möglich, genug Geld für eine Immobilie anzusparen. Das merkt auch Michael Vogtländer vom IW an.
Das Thema Ersparnisbildung war nicht ganz so relevant. Ja, also das heißt, man hatte schneller den Betrag zusammen, den man eben brauchte, um ins Wohneigentum zu kommen.
Zumindest gibt es jetzt ja wieder Zinsen auf dem Sparkonto. Aber es gibt noch einen weiteren großen Unterschied zu früher. Und das ist der Kapitalbedarf, der während des Immobilienbooms in den letzten Jahren stark gestiegen ist.
Rechnen wir doch mal ganz kurz. Wer heute 30% des Kaufpreises einer 400.000 Euro teuren Immobilie inklusive Nebenkosten aufbringen muss, der braucht auf einen Schlag direkt 120.000 Euro. Und selbst Gutverdiener im Doppelpack können das in ihren 30ern kaum allein stemmen. Und deshalb schaffen es viele Haushalte, nur noch mit der Hilfe ihrer Familie oder mit der Hilfe eines Erbes eine Immobilie zu kaufen. Es geht da also nicht mehr um das monatliche Gehalt, sondern um das, was schon davor da war. Der Immobilienökonom Konstantin Kolodilin vom DIW drückt es so aus.
Die Vermögensungleichheit ist viel größer als die Einkommensungleichheit. Das heißt, alles, was die Vorfahren akkumuliert haben, trägt entscheidend dazu bei, wie wahrscheinlich das ist, dass wir Immobilien kaufen können. Also das ist schon ein gewisses Problem.
Das bedeutet beim Immobilienkauf also, das Vermögen wird immer relevanter, während die Bedeutung des Einkommens abnimmt. In der Niedrigzinsphase konnte man dagegen sogar noch bis zu 100% oder 110% des Kaufpreises von der Bank als Kredit erhalten. Das geht heute zwar immer noch, wer das aber aktuell versucht, der zahlt dafür auch einen deutlich höheren Zinsaufschlag. Jakob und Loredana hatten da Glück, als sie ihr erstes Haus vor 7 Jahren gekauft haben. Da sind die beiden gerade frisch aus dem Studium und der Ausbildung gekommen und konnten sich ihre Immobilie finanzieren, ohne etwas zusammengespart zu haben. Also ohne Eigenkapital. Und das lag natürlich an den extrem niedrigen Zinsen.
Ich war damals noch im Studium gewesen, beziehungsweise am Ende vom Studium. Die Frau war noch in der Ausbildung gewesen. So, das heißt, das war jetzt auch kein Riesenbudget, was wir uns irgendwie gesteckt hatten, aber war halt vom Zinssatz mit KfW, also von der Bank, da haben wir noch für 1,5% finanziert. Und das quasi mit Vollfinanzierung ohne Eigenkapital aus dem Studium heraus.
Das war damals noch möglich.
Ne? Das war damals noch möglich, ja. Ich glaube, vor 2 Jahren wäre es vielleicht auch noch gegangen. Inzwischen haben die Banken ihr Risiko ein bisschen angepasst.
Heute sind die Anforderungen für die Finanzierung also strenger.
Genau. Und was sich in den vergangenen Jahrzehnten auch zu unseren Ungunsten verändert hat, das sind die Kaufnebenkosten. Zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, die einen großen Teil der Kaufnebenkosten ausmacht. In einigen Bundesländern liegt die bei 6,5% des Kaufpreises. Mitte der 80er waren das nur 2%.
Und die Regulierung ist deutlich komplexer geworden. Der Bau wird also einerseits immer teurer und andererseits kann man auch immer weniger selber machen im Vergleich zu früher.
Man konnte durch Eigenleistung natürlich auch einiges kompensieren. Das heißt, wenn Sie selber zum Teil den Ausbau gemacht haben, wenn sie vielleicht befreundete Menschen hatten, die sich handwerklich gut auskannten. Da konnte man eine ganze Menge machen. Das ist auch heute deutlich schwieriger. Erstens, weil es diese Häuser zum selber bauen weniger gibt. Ja, das meiste wird eben diktiert dann von Projektentwicklern, die es fertig anbieten. Aber natürlich auch, weil die Technik insgesamt komplexer geworden ist, die Anforderungen an Gebäude komplexer geworden sind. Auch das macht es sicherlich heute schwieriger, Eigenleistungen noch zu bringen.
An Zahlen lässt sich erkennen, dass immer weniger junge Menschen Eigenheimbesitzer sind. Das IW hat in einer Analyse darauf hingewiesen, dass gerade die Gruppe der 25- bis 35-Jährigen immer seltener Wohneigentum besitzt. Ende der 90er lag die Quote bei der gleichen Gruppe noch bei 23%. Bis 2017 hat sich das fast halbiert auf 12%. Das wird unter anderem mit der Arbeits- und Flüchtlingsmigration erklärt. Dass es also immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den unteren Einkommensklassen gibt, die es schwerer haben, an Wohneigentum zu kommen. Ein anderer Teil der Erklärung liegt in der zunehmenden Akademisierung in Deutschland und dem damit immer späteren Eintritt ins Berufsleben und der Familiengründung.
Das leuchtet ein. Wer später anfängt zu arbeiten, hat natürlich weniger Zeit, um wichtiges Eigenkapital für den Hauskauf anzusparen.
Da gibt es dann theoretisch eine ganz gute Nachricht. Die nächsten Generationen werden nicht umsonst als Generation Erbe bezeichnet. Schätzungen gehen davon aus, dass allein zwischen 2012 und 2027 bis zu 400 Milliarden Euro jährlich verschenkt und vererbt werden. Das entspricht in etwa 10% des deutschen Bruttoinlandsprodukts.
Dann hätte theoretisch ja jeder sein Startkapital für seine eigene Immobilie.
Ja, theoretisch. Aber es überrascht jetzt wohl kaum, wenn ich sage, dass sich diese gigantische Erbmasse ziemlich ungleich verteilt. Die reichsten 10% der Gesellschaft bekommen knapp die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen. Und die ärmere Hälfte erhält dagegen so gut wie nichts oder wenn sie was bekommt, dann Schulden. Das Vermögen verteilt sich also nicht wirklich fair oder gerecht in Deutschland.
Es lässt sich also nicht ganz final klären, ob Wohneigentum heute wirklich erschwinglicher ist als früher.
Vielleicht kann man es auch so ausdrücken. Es ist heute für die meisten nicht schwerer, als früher eine Immobilie zu kaufen. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass es aktuell gerade leicht ist, sich ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu leisten. Ja, die Zinsen sind wieder gestiegen. Aber aus Sicht von Gerd Kommer lohnt es sich trotzdem, Wohneigentum zu erwerben. Die Situation ist heute zwar nicht mehr ganz so günstig, wie sie vor 1,5 Jahren war, als sie noch phänomenal günstig war, wie Kommer sagt, die Erschwinglichkeit ist aber immer noch einigermaßen gegeben. Also, so schlecht wie es sich anhört, ist es gar nicht.
Wir können also sagen, früher war nicht unbedingt alles besser am Immobilienmarkt. Die Qualität der Häuser und Immobilien war eine ganz andere als heute, zum Glück. Hinzu kommt, dass der Preisvergleich von heute mit früher täuscht, wenn man berücksichtigt, dass die Zinsen damals sogar teilweise zweistellig waren.
Gleichzeitig haben wir heute ganz andere Probleme. Das schon vorhandene Vermögen, und das heißt eben oft, das Geld von Eltern oder Großeltern, die einen unterstützen, wird beim Hauskauf immer wichtiger. Und wie gerecht ist das? Das ist eine Frage für eine ganz andere Folge. Trotz der ganzen Hindernisse ist der Traum von den eigenen vier Wänden nicht unerreichbar. Dazu gehören Einschränkungen und auch viel Eigenleistung. Aber Loredana und Jakob haben sich den Traum schon vor einiger Zeit erfüllt. Und sie bauen weiter dran.
Das Gute ist, man kann sich jetzt schon mehr vorstellen als vorher. Genau. Und hier soll Wohnzimmer hin. In die Mitte Esstisch, Darschränke und Darschränke, hatte ich jetzt gedacht. Dann kann hier eigentlich super mit viel Platz einen Esstisch hin. Und dann hat man da dicke Platz für ein Wohnzimmer.
Und damit sind wir nicht nur am Ende dieser Folge, sondern auch am Ende unserer Podcast-Staffel angekommen. Fragt doch mal eure Eltern oder Großeltern, wie das damals war beim Immobilienkauf. Schickt uns eure besten Geschichten und Anregungen zur Folge gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und weil das manchmal ganz schön viel sein kann in so einer Folge, haben wir euch die wichtigsten Infos in einen Artikel gepackt, den ihr in den Shownotes findet.
Und bleibt auf jeden Fall dran, denn bald werden wir in der zweiten Staffel von Gold und Asche auf das Thema Aktiensparen mit ETF schauen. Gold und Asche, Projekt Hauskauf, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Antonia Mannwaller und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Faktencheck Andreas Braun. Host Burkhard Schnödewind und Antonia Mannwaller.